eines der kürzesten im Neuen Testament. Ich möchte euch das vorlesen. Matthäus 13, ich habe heute keine Folien. Ich möchte euch heute nur mit der Macht der Stimme und der Verkündigungen attraktieren. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen so vor, Matthäus 13, 31 bis 32. Das Himmelreich ist einem Senfkorn vergleichbar, das ein Mann nahm und auf seinen Acker säte. Dies ist das kleinste unter allen Samenarten. Wenn es aber herangewachsen ist, dann ist es größer als die anderen Gartengewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ich las das. Es geht dann noch weiter. Das Reich Gottes ist gleich einer Frau, die Hefe nahm und unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis der ganze Teig durchsäuert war. Ich konzentriere mich nur auf dieses Gleichnis. Aber wie gesagt, ich las das und las weiter. Und dann ging ich wieder zurück und las es wieder. Und auf einmal kamen durch den Geist Gottes Gedanken in mich hinein, die ich vorher noch nicht hatte. Und dann fing das Gleichnis an, in mir zu leben und sich mir zu erschließen. Und es ist für mich immer eine unglaubliche Erfahrung, wenn ich die Bibel lese, wie durch den Heiligen Geist Dinge, die du zigmal gelesen hast, auf einmal zu einer Wirklichkeit werden, die das Leben bestimmt und die so viel Wahrheit enthalten, dass man es sich kaum vorstellen kann. Ein paar Vorbemerkungen. Jesus hatte, als er auf Erden lebte, 2 wichtige Botschaften, eigentlich nur 2. Seine Tat war die Erlösung, aber die Botschaft von ihm war einmal das Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes ist oftmals in unseren Gemeinden verloren gegangen. Wir predigen oft eine Gemeindelehre und bestimmte Wahrheiten, aber wir predigen nicht mehr wirklich das, worum es eigentlich geht, nämlich das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist keine Lehre, sondern eine Realität. Das Reich Gottes gewinne ich nicht durch eine richtige Lehre, sondern indem ich da hineinkomme und in diesem Reich lebe. Das Reich Gottes ist für mich zu einer Wahrheit und Wirklichkeit geworden, die mein Leben heute noch in Spannung hält und mich weitergehen lässt und immer weiter hoffen lässt. Und das Zweite ist die Verherrlichung des Vaters. Das erschließt sich nicht auf den ersten Blick, wenn du vor allen Dingen die synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas liest, dann liest du eben viel vom Reich Gottes, du liest viel von den Wundern, von den Heilungen, die Jesus getan hat und so weiter. Aber durch das Johannesevangelium kommt da eine ganz neue Dimension hinein, denn letzten Endes ging es Jesus darum, diese verloren gegangene Welt, die unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt steht und durch die Sünde zerstört worden ist, wiederherzustellen und zurückzubringen in das Reich seines Vaters. Denn das eigentliche Reich in diesem ganzen Universum sind nicht diese Milliarden von Galaxien und Milchstraßen, sind nicht diese Sonnenkörper, sondern die eigentliche Realität ist das Reich Gottes. Und das ist noch größer. Das ist eine ganz, ganz andere Welt. Und wir sind berufen, dieses Reich Gottes kennenzulernen. Aber wie gesagt, das ist verloren gegangen und der Vater im Himmel hat sich Gedanken gemacht, hat Leid getragen, wie kann diese Welt zurückgeführt werden in die eigentliche Realität Gottes. Und deshalb hat Jesus nur eines getan, mit seinem Vater Gemeinschaft gehabt, mit ihm kommuniziert. Vater, was soll ich tun? Vater, ich möchte deinen Namen verherrlichen. Und am Ende seines Lebens sagt er das dann auch im hohen priesterlichen Gebet. Ich habe deinen Namen verherrlicht. Und meine Kinder, meine Jünger, die ich gerufen habe, werden ihn weiter verherrlichen. Und ich freue mich auf die Zeit, wo die ganze Welt dich erkennen wird, damit du verherrlicht wirst. Das sind die beiden Botschaften. Und diese beiden Botschaften sind Inhalt der Verkündigung in der Gemeinde und nichts anderes. Das Reich Gottes. Und die Verherrlichung des Vaters. Schauen wir uns zum Reich Gottes einfach mal ein paar Grundgedanken an. Der erste, 4 Grundgedanken und dann habe ich 3 wichtige Punkte. So, erster Grundgedanke, Jesu Ruf ist der Ruf hinein in dieses Reich. Wir sollen und dürfen Bürger dieses Reiches sein. Also, wenn ich gläubig werde, geht es nicht in erster Linie darum, dass ich einen Platz im Himmel bekomme. Es geht auch nicht darum, Mitglied in einer Gemeinde zu sein und eine bestimmte Lehre zu vertreten. Sondern es geht wirklich um eine Veränderung meines ganzen inneren Lebens. Und das Eigentliche von mir ist ja mein Inneres. Das, was wir äußerlich sehen, ist nur die Hülle, ist das Äußere. Aber inwendig ist etwas ganz Lebendiges, sind meine ganzen Gedanken, meine Vorstellungen, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, das, was mich im Innersten aufmacht. Und jetzt kommt Jesus und sagt, komm, Wieland, folge mir nach, komm in meine Gemeinschaft. Und dann werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und auf einmal kommt in mich eine neue Welt hinein, eine Welt, von der ich vorher nichts wusste. Vorher habe ich gehasst, jetzt kann ich auf einmal lieben. Vorher habe ich gelogen und Dinge falsch dargestellt. Jetzt bekomme ich eine Liebe zur Wahrheit und so weiter und so weiter. Es ist eine totale Veränderung unseres Lebens. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich liebe es gar nicht, wenn einfach nur gesagt wird, werde gläubig, nimm Jesus als deinen Herrn an und dann ist alles in Ordnung. Das ist verkürzt. Die richtige Wahrheit ist, dass Gott uns zu einem Partner seines Reiches machen möchte. Er möchte uns zu Teilhabern machen, zu Menschen, mit denen er kommunizieren kann und die, wie wir gleich sehen werden, Anteilseigner von diesem Reich sind und wie das in diese Welt hineinkommen kann. So, die zweite wichtige Vorbemerkung ist die, okay, wir sollen und dürfen Bürger dieses Reiches sein, aber wie komme ich da hinein? Wie komme ich da hinein? Ich deutete gerade eben an, durch Nachfolge, durch den Ruf in die Nachfolge. Jesus kommt in mein Leben, ich lese in der Bibel, ich sehe einen Film im Fernsehen oder höre eine Botschaft im Radio oder jemand kommt zu mir und erzählt mir davon. Und auf einmal wird mein Herz angewärmt. Und irgendwie merke ich, da passiert in mir etwas. Da ist etwas, was ich vorher noch nicht hatte. Und dann gehe ich hier und sage, wie kann ich Jesus erleben? Und das geschieht auf verschiedenste Arten. Da wollen wir uns jetzt weiter nicht mit befassen. Aber zum Beispiel durch Gebet. Jemand betet mit mir. Ich weiß noch, als ich mit 13 Jahren wusste, ich muss mich bekehren. Eigentlich wollte ich zum Gitarrenunterricht gehen. Am Hallenbad 16 in Bielefeld in der damaligen Pfingstgemeinde und der Gitarrenunterricht fand nicht statt, mein Lehrer war nicht da. Stattdessen wurde dort um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebetet. Und dann kam die liebe Frau vom Pastor zu mir und sagt, na Wieland, wie geht es dir denn, warum bist du hier? Ja, so und so und so. Ja, Wieland, möchtest du nicht dein Herz dem Heiland schenken? Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich ist es jetzt an der Zeit. Denn ich war einige Zeit in der Gemeinde und ich wusste, dass es irgendwie dran ist. Und habe ich gesagt, ja. Wir haben uns hingekniet und sie hat mit mir gebetet. Nach diesem Gebet ist nicht so viel passiert. Aber ich habe danach immer wieder Erfahrungen gemacht. Was ist letzten Endes geschehen? Ich habe eine neue Geburt erlebt. In mir ist etwas geboren worden, was nicht aus dieser Welt ist, nämlich das Reich Gottes ist in mich hineingekommen und mit diesem Reich, der Vater und der Sohn, haben mich ausgefüllt und ich bin ein neuer Mensch geworden. Das ist es, wie das Reich Gottes in mich hineinkommt und wie ich in das Reich Gottes komme. Und wenn irgendjemand unter uns ist, der das noch nicht so erlebt oder verstanden hat, ich lade dich ein. Ich bete gerne mit dir darüber. Nichts ist schöner als das. Du sollst und du kannst ein Bürger dieses Reiches sein. Paulus sagt, unser Bürgertum ist im Himmel. Das ist unsere eigentliche Realität. Dass ich hier in der Welt lebe, ist auch eine Tatsache, der ich mich stelle Und das tue ich wahrlich und auch gerne, aber mein eigentliches Bürgertum ist im Himmel. Ich bin im Reich Gottes. Das Dritte. Dieses Reich Gottes, was ist das? Es ist einerseits der Bereich der Herrschaft Gottes und andererseits die vollkommene Gemeinschaft und Beziehung mit dem Vater. Das bedeutet, Reich Gottes, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist gleich und so weiter und so weiter, dann meint er damit, ich erkläre euch jetzt, wie Gott, wie der Vater in seinem Reich herrscht. Das ist sein Bereich und dieser Bereich ist fast wie ein Land, könnte man sagen. Ich komme in ein neues Land hinein. Ja? Auf der anderen Seite ist das Reich Gottes Beziehung. Das heißt also, wenn wir einmal beim Vater im Himmel sein werden, dann dürfen wir uns einerseits vorstellen, da ist wirklich eine Region, ein Land, also ein Bereich. Andererseits geht es letztlich nur um Beziehung. Es wird also im Himmel nicht so sein, dass ich sagen kann, ihr könnt mich mal alle, ich mache jetzt hier im Himmel einen auf Icke. Das wird nicht so sein, weil eben das Reich Gottes aus Beziehung besteht. Und diese Doppelheit ist auch nicht aufzulösen, aber ich wollte es nur gesagt haben. Noch eine wichtige Sache, dieses Reich Gottes ist ganz anders als das Reich unserer Vorstellungen. Ich möchte zum Schluss mit euch noch ein Lied singen, das ihr auch alle kennt und in dem das wunderbar vorkommt, wie anders dieses Reich ist als das Reich unserer Vorstellungen. Wenn wir gläubig werden, in dem Moment und in der Zeit danach, dann erlebt man es oft sehr stark, also ich kenne Menschen, ich weiß von Menschen, die eine dramatische Bekehrung erlebt haben, wie diese Menschen komplett anders aufgestellt waren. Aber der Feind lässt dir Zeit. Okay, komm du erstmal ganz langsam auf den Teppich. Mach das mal, sei mal schön begeistert. Irgendwann hört das alles nämlich so auf und dann kann ich wieder anfangen, meine Versuche zu machen. Und so geht es dann oft. Und ziemlich bald verlieren wir die Realität dieses andersartigen Reiches und wir werden wieder zu christlichen Normalbürgern. Wir werden wieder so richtig normal, baptistisch, pfingstlich, charismatisch, evangelisch, katholisch oder sonst was und verlieren diese Dynamik. Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes muss immer, auch in uns, wenn wir mit Jesus leben, etwas sein, zu dem wir in einer bewussten Beziehung stehen. Es ist nicht einfach, oh, ich bin jetzt baptistisch, ich bin einfach fromm, weiß nicht von den Eltern, ist einfach so. Nein, sondern es ist eine Realität, die mir gegenübersteht und zu der ich immer wieder neu Ja sage, wo ich mich immer wieder neu entscheide. Wenn ich morgens aufwache, wenn ich abends ins Bett gehe, dann sage ich, Vater, ich bin Bürger deines Reiches. Und ich bin mir bewusst, dass dieses Reich und seine Wertmaßstäbe ganz anders sind als meine normalen. Und ich will euch jetzt auch ein Beispiel sagen. Ich habe es vor ein paar Tagen erlebt. Ich hatte ein oder zwei Kunden, die ganz komisch waren. Das sind sogenannte Stinkstiefel. Kennt ihr den Begriff? Ein Stinkstiefel. Wir Männer tendieren besonders dazu, irgendwann Stinkstiefel zu werden. Wenn wir nicht an uns arbeiten, dann werden wir im Alter Stinkstiefel. Stur, Stoffel. Das ist unser männliches Problem. Ihr Frauen habt andere, das ist eure Sache. Aber wir haben ein Problem, wir werden Stoffel. Und so einen Stoffel, so einen Stinkstiefel hatte ich. Und ziemlich schnell im Verkaufsgespräch entwickelte ich eine ziemliche Aversion gegen diese Person. Das war ein Mann. Und kurze Zeit später, noch während das so war, kam in mich hinein der Gedanke, Wieland, klopf, 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 ich will etwas sagen. Dieser Mensch ist mein Kind. Der weiß es zwar noch nicht, aber er ist mein Kind, ich habe ihn geschaffen. Er ist mein Geschöpf, er gehört mir und ich liebe ihn. Ja, sah ich mich dann irgendwie reagieren in Gedanken, aber er ist doch ein Stinkstiefel. Er ist doch böse. Ja, das stimmt. Aber das Böse ist eine Sache. Der Mensch ist eine andere Sache. Ich liebe den Menschen, nicht das Stinkende, nicht das Verkehrte, nicht das Bösartige, was in dem Menschen gerade ist. Ich liebe diesen Menschen. Und daraus habe ich dann innerhalb von ganz kurzer Zeit eine wichtige Lehre für mich entdeckt. Das war erst letzte Woche. Und ich bin schon ziemlich lange mit Jesus unterwegs. Und hat der Geist Gottes zu mir gesagt, Wieland, der Vater ist oder besteht aus purem Wohlwollen. Dieses Wort lege ich jetzt mal in eure Mitte hinein. Gott will uns wohl. In ihm ist null nicht Wohlwollen. Null. Wir sagen dann, ja, aber er kann doch auch ziemlich böse werden. Er ist doch auch ein zorniger Gott, Römer Kapitel 1. Das ist ein anderes Thema, da möchte ich heute nicht drüber predigen, anderes Mal, was der Zorn Gottes wirklich ist. Aber ich sage euch eins, Gott ist pures Wohlwollen. Ja, nicht gegen die Sünde. Für die Sünde ist er aber gestorben. Und da hat Jesus das ganze Gericht auf sich genommen. Damit ohne Filter der Vater uns wohlwollen kann, uns liebt, uns annimmt. Und da muss ich lernen. Da bin ich noch entfernt. Da merke ich, das ist ein Bereich des Reiches Gottes, wo ich noch dran arbeite, wo ich hineindringen möchte. Noch habe ich viele Aversionen. Ich merke das. Ich beurteile ständig Menschen. Und vor ein paar Tagen habe ich noch ein anderes Wort gelesen. Es geht alles in die gleiche Richtung. Römer, lies mal Römer Kapitel 2. Römer Kapitel 2 und Kapitel 3, Vers 1 bis 20. So, diese ganzen Verse, diese Kapitel handeln von dem Problem des Juden, der meint, er habe das Gesetz, er habe die Wahrheit und er könne alles gut beurteilen. Und da kommen dann so Sätze vor, das, worin du den anderen verurteilst, darin verurteilst du dich selbst, denn du begehst die gleichen Sünden. Liebe Geschwister, lasst alles beurteilen. Lasst alles beurteilen. Das ist nicht eure Sache, das ist Gottes Sache. Was ihr zu tun habt, ist Menschen wohl zu wollen, sogar den Feinden. Sogar den Feinden, ihnen nachzugehen, ihnen mit Liebe zu begegnen. Für Feinde ist in unserem Denken kein Platz. Und für Menschen, die wir nicht wollen, ist in unserem Herzen kein Platz. Wenn das Reich Gottes mich ergreift, dann ist es pure Liebe, die sich den Menschen gegenüber ausstreckt. Eine andere Sache, die Jesus noch sagt: Es ist uns gegeben, die Geheimnisse dieses Reiches zu verstehen. Und jetzt möchte ich mit euch dieses Gleichnis einmal ein bisschen verstehen lernen. Es sind drei Punkte, die ich dazu sagen möchte. Noch einmal, da ist dieses kleine Samenkorn, das ein Mann nahm und in die Erde säte, es da hineinlegte. Und dieses Samenkorn ist ganz, ganz klein. Aber in dem Moment, wo es in Berührung mit der Erde kommt, fängt es an, eine Dynamik zu entwickeln, die es vorher nicht hatte. Und es löst sich auf und etwas ganz Neues entsteht, nämlich eine Pflanze. Der erste Grundgedanke ist der, aus diesem kleinen Körnchen soll etwas so Großes werden. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir glauben doch, dass Gott alles geschaffen hat, stimmt's? Die Welt und alles, die Pflanzen und die Tiere. Was hat er sich dabei gedacht, so ein kleines Samenkorn zu kreieren, um daraus dann einen Baum zu schaffen? Warum hat er nicht einfach nur Bäume geschaffen? Und es fallen immer wieder neue Bäume vom Himmel oder auf einmal, peng, da ist ein Baum. Warum hat er alles so entstehen lassen? Und da können wir nur staunen. Also diese Lehre von der Unscheinbarkeit, dass Dinge oft klein sind, aber dass Gott da etwas Großes draus machen kann, ist die erste wichtige Wahrheit, die wir lernen können. Ich erinnere nur mal an Pfingsten. Zu Pfingsten kommt der Heilige Geist und ihr wisst diese Geschichte, und die Leute kommen alle zusammen und erregen Widerstand auf der einen Seite, Zustimmung auf der anderen Seite. Wichtig ist, aus Pfingsten ist die ganze Christenheit entstanden. Was damals anfing in Apostelgeschichte 2, hat ziemlich bald die ganze Erde damals erfüllt. Das ist so ein Zeichen, wie aus Kleinem etwas Großes wird. Oder die Mönchsorden zum Beispiel. Da waren Menschen, die gesagt haben, ich will nicht mehr dieses Kirchenchristentum, ich möchte mich mit Brüdern zusammenschließen, später waren es auch Frauen, um gemeinsam wirklich Gott zu begegnen. Da sind ganz tolle Dinge daraus entstanden. Da ist zum Beispiel die ganze Christianisierung Deutschlands hängt damit zusammen. Die Christianisierung Irlands und dann auch Englands und so weiter. Oder denken wir an Diakonie und an viele andere Dinge, wie aus kleinen Dingen Großes geworden ist. Aber wenn das alles wäre, dann haben wir noch nicht verstanden, worum es in diesem Gleichnis wirklich geht. Der zweite Punkt heißt deswegen, von Niedrigkeit zu Herrlichkeit. Und da habe ich lange drüber nachgesonnen und gegrübelt. Und mir ist eine wunderbare Schriftstelle eingefallen, die ich dazu gerne lesen möchte. Die steht in 1. Korinther 15, eigentlich von Vers 39, aber ich lese mal von Vers 42. Da spricht Paulus von den zwei Beschaffenheiten. Verschiedene Arten von Fleisch, verschiedene Arten von Tieren und so weiter. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen der Mond und so weiter. Und jetzt Vers 42. Ebenso verhält sich es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit, auferweckt aber in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, auferweckt in Kraft. Gesät wird ein seelischer Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. Wir Menschen möchten so gerne alle Klärungen in diesem Leben und möglichst sofort. Wir möchten sofort die Heilung, wir möchten sofort die Besserung, wir möchten sofort die Veränderung, wir möchten sofort, dass unsere Gebete in Erfüllung gehen. Dieses Gleichnis lehrt uns eine ganz wichtige Sache, nämlich mit den Augen der Ewigkeit zu sehen. Wenn Jesus sagt, schafft euch keine löcherigen Geldbeutel, in denen ein Haufen Geld ist, was die Motten und der Rost fressen können, irgendwann ist nichts mehr davon da, sondern schafft euch Werte im Himmel. Und das bedeutet, diese Werte im Himmel kriege ich hier auf der Erde nicht mehr zu Gesicht. Darüber müssen wir uns klar sein. Und da bedarf es schon einer starken Beziehung zum Herrn, um mein Leben darauf zu wagen. Um mein Leben darauf zu wagen, dass ich möglicherweise hier in dieser Welt alle diese Dinge, die ich gerne hätte, nicht habe, aber dafür weiß, wenn ich einmal bei Gott bin, dann werde ich das alles haben und noch viel mehr, und zwar so, wie Gott es will. Das ist schon eine echte Glaubensentscheidung. Und wer sich das wirklich bewusst macht, weicht sicherlich aus in, ja, ich gehe ja auch zur Kirche, ich gehe ja auch zur Gemeinde, ich lese auch ab und zu in der Bibel, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht wirklich um diese tiefe Erkenntnis, wofür lebe ich und worein investiere ich. Römer 8, Vers 18. Wenn unser Leib auch aufgerieben wird, jetzt will ich nicht so frei zitieren, hier habe ich es ja auch, Kapitel 8, Vers 18, möchte ich gerne lesen. Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die ich in der Gemeinde erlebe. Hätten wir gern. Steht aber nicht hier. Mit der Herrlichkeit, die in uns beim Herrn in der Ewigkeit offenbart werden soll. Liebe Geschwister, das ist der Lackmustest. Das ist wirklich die Frage. Wage ich mein ganzes Leben daraufhin, in diesem Leben mit Jesus zu leben, in diesem Leben viel Trauer mitzuerleben, viel Mitleid, viel Mitgefühl, viel Lernen, wie ich mit Feinden und mit Menschen, die ich nicht mag, umgehe, um in der Herrlichkeit wirklich all das anzulegen. Und ich möchte das tun, aber das ist die Frage. Und so war auch Jesu gesamtes Leben. Auf der einen Seite wissen wir, dass er unglaubliche Dinge getan hat. Auf der anderen Seite, geschichtsmäßig gesehen, war er Josephus mal gerade 1,5 Diener 4 Seiten wert, was über ihn zu berichten war. Die geschichtlichen Quellen geben wenig her, mengenmäßig. Irgendwie blieb er der arme Zimmermann, der viel Gutes tat und am Ende dafür dann bezahlt hat mit seinem Leben. Und das war's. Menschlich gesehen war es eine Niederlage. Aber geistlich gesehen hat unser Herr Jesus Christus die ganze Welt und den ganzen Kosmos errettet. So war sein Leben. Das alles Entscheidende geschieht nicht in dieser Welt. Das alles Entscheidende geschieht in der Ewigkeit. Und wenn Menschen, wenn solche Dinge passieren wie in Nepal, solche Dinge passieren wie mit der Zerschellung des Flugzeuges in den französischen Alpen. Wenn Erdbeben geschehen, wenn Menschen zerstört werden, wenn Krebs ein Menschenleben zerstört. Und dann heißt es, ja Wieland, was sagst du dazu? Dann ist es schwer, weil die letzte Antwort heißt, alle diese Dinge sind nicht die letzte Realität. Die letzte Realität ist die Ewigkeit. Wie kann das, was hier geschieht, in Bezug auf die Ewigkeit betrachtet werden? Und wenn wir den Blick in die Ewigkeit haben und darin leben, dann werden wir in dem Moment, wenn diese Fragen an uns kommen, auch die richtige Antwort haben. Ich möchte den dritten und letzten Punkt noch nennen. Säen tun wir. Ernten tut, sagt lieber nichts, tut Gott. Zuerst, als ich darüber nachdachte, dachte ich, guck nochmal nach, ob das wirklich stimmt. Denn ich komme aus einer Tradition, nämlich die der charismatischen Bewegung, in der viel und gerne von Ernten gesprochen wird. Die Zeit des Säens ist vorbei, das haben unsere Kirchenväter alle getan, aber jetzt kommt die Zeit, Deutschland wird gerettet. Und ich kenne noch viele Lieder aus meiner früheren Zeit. Kampflieder, wo wir die geistlichen Realitäten reklamiert haben für diese Welt. Alles schön und gut, im Glauben zu leben, im Glauben große Dinge zu erwarten, im Glauben für Erweckung zu beten. Aber lass uns mal die biblische Realität angucken. Tatsache ist es, ich habe jetzt regelrecht Lust mit euch, den Vers aufzuschlagen, und zwar Matthäus 13, Vers 30. Lasst beides, Matthäus 13, Vers 30, lasst beides zusammen bis zur Ernte wachsen. Dann will ich zur Erntezeit den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen, bindet es in Bündel, damit man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheuer. Ich ernte am Ende der Zeit. Vers 39, der Feind, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende dieser Weltzeit. Und die Schnitter sind die Engel. Das ist new stuff for us Charismatics. Das ist eine neue Denkweise. Wir sind berufen zum Säen. Das ist deine Berufung und meine. Immer säen. Bis zum Ende. Vielleicht wird hier und da geerntet. Vielleicht geschieht es hier und da, dass jemand zu mir kommt und sagt, Wieland, ich habe mal von dir eine Predigt gehört vor vielen Jahren und ich will mich jetzt für Christus entscheiden. Und dann erleben wir einen Vorgeschmack an Herrlichkeit. Schon hier. Aber es ist nicht das Entscheidende. richtig geerntet wird am Ende der Zeit, in der Ewigkeit. Und das macht Jesus und das machen die Engel. Säen tun wir, ernten tut Gott. Lasst uns säen. Worte, Taten, Liebe und Trost, das ist unsere Aufgabe. Die kleinen Möglichkeiten, wo ich Menschen im Alltag begegne, sie zu segnen. Oft sitze ich einfach nur, ich wiederhole mich vielleicht, in der Straßenbahn und sehe die freudlosen Gesichter und in dem Moment bete ich für diese Menschen. Ich gucke sie an, sage, Herr, ich kann dies nicht mehr tun. Ich segne diese Person. Du siehst diese Frau, du siehst den Mann, du siehst diesen behinderten Menschen. Ich spreche zu leise. Oh doch, das ist, Entschuldigung. Mein Vater sagte früher immer, Wieland, wenn du die wichtigen Dinge sagst, wird deine Stimme immer leiser. Je leiser, desto wichtiger. Und dann segnen wir die Menschen und wir begegnen ihnen. Wir sehen gute Worte. Wenn ich meinen Enkelkindern Gitarrenunterricht gebe, dann gebe ich ihnen nicht nur Gitarrenunterricht, weil ich denke, das muss ich tun als Großvater, sondern in mir lebt Christus. Und Jesus lebt in mir und liebt meine Enkelkinder auch mit der Liebe Jesu, nicht nur mit der Liebe des Großvaters. Und der Großvater kommt und der Christus in ihm liebt die Enkelkinder und betet für sie, dass sie einmal ihn erkennen. Und dann gibt der Großvater ihnen Gitarrenunterricht. Und er tut es mit Liebe und Herzenswärme. Alle Dinge, ob wir ein Mittagessen kochen, für jemand eine Uhr reparieren, ein Auto, eine Steckdose instand setzen, mit jemandem ein gutes Gespräch führen und uns dabei vom Geist Gottes leiten lassen. Im Grunde können alle, aber auch wirklich alle Dinge, die wir tun, eine Aussaat des Reiches Gottes sein. Weil ich bin nicht mal mehr im Reich Gottes und mal weniger, sondern ich bin immer drin. Und immer habe ich solche Samenkörner zur Verfügung. Ich stelle die mal hier hin, habe mir die gestern extra gekauft. Das sind Samenkörner für Sonnenblumen. Als ich durch den Obi ging, traf ich einen Floristen und ich sagte zu ihm, du, weißt du, wo diese Samenkörner hier verkauft werden? Ja, wahrscheinlich da drüben. Ja, ich suche Sonnenblumensamen. Aber dafür ist es ein bisschen spät, meinte er. Ich hätte es nicht gewusst, ich weiß nicht, wann man die pflanzt. Ich sagte ihm, du, die brauche ich nicht zum Aussehen, die brauche ich für meine Predigt. Okay, dann ist was anderes. Also, hier sind die. Ja, das sind die Samenkörner, die wir jederzeit und überall versprühen. Ich will aber etwas ganz Wichtiges sagen. Und das sage ich jetzt laut genug, dass du es auch verstehst, Helene. Es ist dein Motiv in dem Moment, wo du etwas tust, was entscheidet, ob du es durch die Kraft des Reiches Gottes tust oder durch deine eigene Kraft. Es ist dein Motiv. Es ist der dahinterliegende Gedanke und das Gespür der Liebe Jesu. Es ist die Liebe Jesu, die uns drängt. Nicht meine Liebe drängt mich zu den Menschen. Die drängt mich nach was ganz anderem. Schönes Motorboot und die Mecklenburgische Seenplatte unsicher machen. Da drängt es mich nach. Aber die Liebe Jesu drängt mich dazu, hier zu sein und euch zu predigen. Und die Liebe Jesu drängt mich im Geschäft dazu, zwar auch Geld zu verdienen, nein, weniger. Hauptsächlich, um mit den Menschen dort Gemeinschaft zu haben. Versteht ihr, was ich meine? Es ist unser Motiv. Es ist dieses Bewusstsein, ich bin Bürger des Reiches Gottes und so sehe ich aus. Jetzt bedenkt bitte Folgendes. Ein einzelnes Samenkorn, das ist jetzt eine Sonnenblume. Vielleicht ist das deswegen so ein schönes Beispiel, weil die hinterher so schön leuchten als Sonnenblumen. Und ein Gleichnis sind für Gottes Liebe. Das Senfkorn ist noch kleiner. Ich habe ein Bild im Internet gesehen, da ist das Senfkorn wirklich wie ein Stecknadelkopf und der ist so dunkelbraun und liegt dann zwischen den Daumen und Zeigefinger. dieses Samenkorn, so, das nehme ich jetzt mal raus, jetzt lege ich das dahin. Wann wird es wohl aufgehen? Nie. Man hat Samenkörner gefunden und ausgegraben, die waren tausende von Jahren alt. Jetzt will ich mich nicht mit denen, die mit 6000 und mehr und wie alt ist die Erde und so weiter, aber die waren auf jeden Fall extrem alt, die Samenkörner. Man hat sie in Erde getan, in ein passendes Ambiente, in eine passende Umgebung und siehe da, sie gingen auf. Die Kraft war ständig in ihnen drin, aber sie konnte sich nicht entfalten. Du bist gefragt, zur Erde zu gehen und das Samenkorn da hineinzulegen. Es sind so viele Samenkörner da, aber sie müssen genommen und in die Erde gelegt werden. Ich fange schon mal an und versuche dabei ein bisschen zu reden. So, vielleicht habe ich genügend für jeden eins. Was ihr damit macht, sage ich dann hinterher. Aber nehmt euch einfach mal jeder eins. Eins für Inge. Seht ihr, es ist so, wenn wir die Botschaft Jesu gehört haben, wenn wir eine neue Geburt erlebt haben, so bist du. Wir haben, das heißt, durch das Gebet oder durch irgendeine Predigt ist der Same in mein Herz gekommen und in mir ist er aufgegangen. Ich habe eine neue Geburt erlebt. Christus wohnt in mir und Christus in mir ist die neue Realität meines Lebens. Was macht dieses Samenkorn in mir? Für dich auch eins. Mutter kann zwei nehmen und später erklärt sie das dir, Rachel, und dann freust du dich auch, dass du eins genommen hast. So, was macht dieses Samenkorn, was in mir aufgegangen ist? Das wächst in mir zu einem Baum. Wir reden ja hier in Gleichnissen, ja? Es vervielfältigt sich, da passiert etwas. Und es wird in mir zu einem großen Baum. Und was macht dieser große Baum? Was hat der an sich? Der hat wieder Früchte. Wir kennen das von Kastanien zum Beispiel. Das ist ein ganz gutes Beispiel, Kastanien. Oder genauso auch die Sonnenblume. Die wächst auf und enthält in sich. Haben Sie gewusst, Sie haben gesagt, bei einer Pfund in den Mülleimer gestellt. Ja, siehst du. Und ich mache jetzt da solche wunderbaren Wahrheiten draus. Ja, neulich ist uns auch so ein ganzer Haufen von diesen anderen, die sind etwas größer als diese und die haben wir auch weggetan, weil die Vögel, die nämlich aufpicken und ständig die ganze Terrasse davon beschmutzen und das mag meine Frau nicht so gerne. So, jeder hat eins bekommen. Wunderbar. Also, die wachsen in uns auf und reproduzieren sich selbst, dann hast du in dir viele, viele neue Samenkörner. Und je mehr du die nimmst und auch wieder in die Erde einlegst, je mehr verbreiten sie sich. Ja? Wir haben diese Verantwortung zu sehen. Und es hat eine ungemein explosive Kraft. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber ich habe mir mehrmals ein Video angeschaut über die sogenannte Relativitätstheorie. Damit beschäftige ich mich mit dem lieben Einstein und so weiter. Und in diesem Video wird deutlich an einer Stelle, welche Kraft in uns Menschen ist. Und zwar in jeder Zelle meines Körpers sind unzählige Atome. Und in den Atomen sind unzählige noch kleinere Teile und noch kleinere Quanten und so weiter und so weiter. Und alle diese Dinge, die haben eine solche Kraft in sich. Bei der Atombombe sieht man das. Wenn diese Atombombe explodiert, dann werden ja die Atome aufgespalten. Und wir wissen, was für eine Kraft dadurch entsteht. In jedem Menschen steckt eine chemische Kraft. Jetzt hört gut zu, die einen mittelgroßen Schweizer See, sagen wir den Mondsee oder den Achensee, den kompletten See 100 Kilometer in die Luft heben könnte. Eine Kraft von Billionen Tonnen. Das ist in unserer Chemie drin. Aber Gott hat diese Kräfte der Chemie gebunden, damit wir staunen lernen. Damit wir staunen über seine Schöpferweisheit. Aber das war jetzt nur am Rande. Es sind nicht, ich komme jetzt langsam zum Schluss, es sind nicht unsere Taten, die Gottes Reich zur Ausgestaltung bringen, sondern sein Wort, was ihr in der Hand habt. Sein Wort, der Same seines Wortes. Wir handeln in Christus. Es ist unser Leben in Christus, durch welches Menschen und auch Situationen verändert werden können. Ihr wisst, das war mein Thema die letzten Male. Christus gewinnen, ich möchte da auch wieder anknüpfen irgendwann. Mir ist es so wichtig, dass wir in ihm erfunden werden. So viel sind es äußere Dinge, irgendwelche, ich sag, Konferenzen, Flyer, die erstellt werden müssen, Dinge, die organisiert werden müssen, viele, viele Dinge. Und manches davon hat zumindest die Möglichkeit, uns abzuhalten von dem Eigentlichen, in Christus zu sein und seinen Samen einfach weiter zu geben. Im Samen, und das ist das Wort Gottes, liegt alle Kraft der Welt. Dieser Same hat in unserem Leben alles verändert. Aber mit diesem Samen, der uns verändert hat und in uns zu einem großen Baum geworden ist, sind ohne Ende neue Samenkörner da, die hinaus wollen in diese Welt. Amen.